Zur Koni Kaffeepause begrüße ich heute Oliver Luttmann, Geschäftsführer von Arion Deutschland. An einem sonnigen Novembertag, man mag es kaum glauben, sitzen wir hier schön zusammen im Altbaubüro und sprechen über Arion. Oliver, wenn wir unseren Hörern jetzt vorstellen wollen, wer du bist, wie würde dich dein bester Freund aus dem Studium heute beschreiben?
Naja, also hallo erstmal. Das müsste man natürlich ihn selbst fragen. Das zu beantworten ist nicht ganz so einfach. Aber lass mich also ich habe Mathematik studiert und lass mich mal mit einem ganz klassischen Witz eines Mathematikers anfangen. Was unterscheidet den introvertierten vom extrovertierten Mathematiker? Während der introvertierte Mathematiker sich bei der Unterhaltung auf die eigenen Schuhe schaut, schaut der extrovertierte Mathematiker dem anderen auf die Schuhe. Was will ich damit sagen? Ich glaube, Kommunikation war schon in jungen Jahren eins meiner Stärken und nicht typisch für einen Mathematiker. Begeisterung für Themen, Spaß im Team zu arbeiten, ich glaube, das waren so die wesentlichen Sachen.
So würde er dich heute beschreiben.
Ich glaube schon.
Oliver ist begeistert und kann gut im Team arbeiten.
Ich glaube ja.
Okay, das war jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Ja. Möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass es eine Zusammenfassung eines Mathematikers ist.
Das mag sein.
Und womit konntest du deine Studienkollegen damals so richtig auf die Nerven gehen?
Also wenn ich was entdeckt habe, bin ich dran geblieben. Und Hartnäckigkeit war mitunter schon, gerade in den jüngeren Jahren, nicht das, worauf alle so unbedingt Lust hatten. Also ich glaube, das war eher so ein Thema, was ein bisschen anstrengend bei mir war.
Und das sind Eigenschaften, die du auch heute noch brauchst als Geschäftsführer von Arion Deutschland, hartnäckig zu sein?
Oh ja, ich glaube schon, situativ. Das hat jetzt gar nichts mit Arion zu tun. Ich glaube, das ist in der Arbeitswelt und gerade wenn man in einem innovativen Unternehmen arbeitet, dass es wichtig ist, dass man Dinge aushält, hartnäckig bleibt, wenn man an einer Idee dran ist, sich vielleicht nicht sofort der Erfolg einstellt, ist es umso wichtiger aus meiner Sicht, da auch ein bisschen Durchhaltevermögen zu zeigen.
Wenn man in deinen Lebenslauf schaut, dann hat man den Eindruck, du warst an der einen oder anderen Stelle hartnäckig. Du warst bei Oracle, du warst lange bei SAP, jetzt relativ jung bei Arion. Wie nimmst du das Unternehmen aus einem großen Konzern kommt, jetzt wahr?
Ja, das stimmt. Also ich war ja, bevor ich zu Arion gekommen bin, 17 Jahre lang sozusagen Konzernkind. Die Riesenvorteile, die ich relativ zügig erkannt habe, sind halt einfach, auch wenn wir ca. 850 Mann stark sind, haben wir relativ flache Hierarchien. Ich bin nah an den Teams. Ich bekomme mit, was passiert im Unternehmen. Und das Schöne ist, dass Entscheidungen natürlich viel schneller zur Execution kommen, als es vielleicht in so einem großen Konzern ist, wo dann von links und rechts auch nochmal mitdiskutiert werden möchte. Wir haben keinen Platz für Politik und das sind für mich die großen Vorteile. Wichtig ist, dass dieses Unternehmen aber trotzdem eine Größe hat, die Schlagkraft auf der einen Seite, aber eben auch Struktur zeigt, um innovative Gedanken und Ideen wirklich umzusetzen.
Also es ist eine Mischung aus der Struktur eines etablierten großen Unternehmens. Ihr wisst direkt, wie ihr Innovationen exekutieren könnt. Und auf der anderen Seite die Größe, dass die Innovation auch ohne, dass sie tot diskutiert wird, schnell beim Kunden ankommt.
Das Beste von beiden.
Genau. Das Beste von beiden. Arion fällt ja in der Vergangenheit auch dadurch auf, dass sie an der einen oder anderen Stelle schon mal zukaufen. Wie entscheidet ihr, ob ihr zukauft oder selber entwickelt?
Also wir haben ein M&A-Team mit einer gewissen Größe, das gruppenweit agiert. Das heißt, dass wir schauen uns vor allem europaweit an, screenen den Markt, gucken, was es da für Lösungen gibt. Gerade jetzt in der heutigen Zeit zum Thema KI ist das, glaube ich, ganz wichtig. Da gibt es viele neue Ideen. Das folgt, oder anders, das Screening selbst, also um den Markt zu durchsuchen, folgt einer Strategie, die wir auf Länderebene haben. Wir sind, die Produkthoheit liegt in den Ländern, weil wir dann eben doch feststellen, man kann ein Produkt nicht einfach für alle Länder machen, weil das passt dann so zu 80%. Und die letzten 20% sind schwierig. Deshalb ist es ganz wichtig, dass das Produkt auf Länderebene betreut wird. Und vor dem Hintergrund hat jedes Land seine individuelle Strategie, was die, was das Produktportfolio angeht. Und dem folgt dann das Screening der des M&A-Bereiches.
Wenn wir das mal plastisch machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Franzosen haben ganz andere Ansprüche an eine Verwaltersoftware als der deutsche Markt. Das heißt, die Kollegen in Frankreich scouten ganz anders PropTechs und junge innovative Ideen, als die Kollegen das hier in Deutschland tun, genau, um sich entsprechend anders aufzustellen.
Genau, wir haben sogar in den Ländern, also wenn es ein bisschen weiter geht, ich nehme mal das Beispiel jetzt Spanien, da sind wir jetzt jüngst eingetreten. In 2023 haben wir die ESA gekauft. Die verfolgen natürlich Stand heute noch ein anderes Geschäftsmodell, als wir es in Deutschland tun, wo wir sehr mature Produkte haben, ERPs, die im Housing eine lange Zeit schon da sind. Das ist natürlich eine andere Welt und ja, verfolgt dadurch auch andere Ziele, natürlich.
In den vergangenen 5 Jahren habt ihr über 10 Unternehmen zugekauft. Wie scoutet ihr das, ob ihr wirklich zukauft und wen ihr zukauft? Du hast das ja schon gesagt, es wird auf Länderebene gemacht.
Genau. Also zunächst das Screening hatte ich beschrieben. So, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, wir haben dann ein Unternehmen gefunden, das in die nähere Betrachtung kommt, dann finden nach der Kontaktaufnahme sehr viele Unterhaltungen über Funktionalität statt. Man guckt, wie passt auf der einen Seite die Funktionalität oder das Produkt selbst zu uns, passt es in die Strategie, und darüber hinaus erfahren wir natürlich schon in den Unterhaltungen sehr viel über die Kultur des Unternehmens. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Passt das auch zum Unternehmen, wenn wir da das Gefühl auf beiden Seiten haben, ja, das ist eine gute Annäherung, dann ist der nächste Schritt, ein NBO zu machen, Non-Binding Offer, also ein unverbindliches Angebot. Wenn man da nicht komplett auseinanderliegt, geht die richtige Due Diligence los. Das heißt also, man überprüft, wie ist die Finanzsituation des Unternehmens, wie ist das Potenzial, was für Synergien sehen wir, was für Stärken hat dieses Unternehmen. Und wenn wir all diese Themen positiv beantworten können, dann geht man irgendwann an irgendeiner Stelle natürlich in die Verhandlung. Ja, das ist so der klassische Weg. Das hört sich ein bisschen einfach an, in Wirklichkeit stellt er sich natürlich sehr komplex dar. Und vielleicht noch so viel, das M&A-Team bedient sich dann natürlich immer den Fachkräften aus dem Unternehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland was kaufen, in Deutschland aus den Fachbereichen, die dort unterstützen und die nötige Expertise geben, um das vernünftig beurteilen zu können.
Die Welt da draußen ist ja bunt, also da entstehen ja jeden Tag neue Ideen, die irgendwann auch mal eine Struktur annehmen, dass sie als Unternehmen im Markt auftauchen. Wie gelingt es den jungen, innovativen Unternehmen, in die Aufmerksamkeit eurer M&A-Spezialisten zu kommen?
Es gibt so eigentlich aus meiner Sicht so 3 Ansätze. Das eine, so wie wir es anfangs beschrieben haben, wir screenen den Markt, werden auf Unternehmungen aufmerksam. Auf der anderen Seite, unsere Community, gerade auch in Deutschland, ist recht groß. Wir kriegen immer mal wieder von links und von rechts Vorschläge. Hier habt ihr euch das Unternehmen schon mal angeguckt. Und es gibt gerade auch einige PropTech-Firmen, die direkt auf uns zukommen und die sagen, habt ihr Interesse an uns? Also das scheint auch für den einen oder anderen gangbarer Weg zu sein, wirklich auch für sich selbst in den Verkauf zu gehen, weil er sieht, dass er mit seiner Schlagkraft vielleicht nicht so gut vorankommt und einfach sagt, okay, zusammen sind wir stärker und da kann das durchaus eine Idee sein.
Wenn das PropTech-Unternehmen jetzt auf euch zugekommen ist, und ihr von der Idee überzeugt seid, der Weg führt dann letztlich zum Notar. Und dann habt ihr ein Unternehmen zugekauft. Und du hast das am Anfang ja schon angesprochen. Es ist auch eine Frage der Kultur. Wie gelingt es denn, diese unterschiedlichen Kulturen, also 10 Unternehmen in 5 Jahren zu integrieren? Also da habe ich so den Eindruck, die Kultur muss anschlussfähig sein, eure Kultur, für die jungen Ideen, die ja möglicherweise schon auch andere Vorstellungen haben.
Ja, ja, absolut. Also das hat so zwei Sichtweisen. Also die eine ist die, es gibt manche Unternehmungen, die wirklich eine ähnliche Kultur haben, da ist die Integration, fällt da nicht so schwer. Es gibt andere Unternehmen, da kann es durchaus interessant sein, die völlig andere Kultur auch erst nochmal eine Zeit lang zu belassen und nicht sofort komplett zu integrieren. Warum? Weil es oft Innovation schürt. Anders denken kann gut sein, ist auch in vielen Fällen gut. Und das lassen wir auch zu und das wollen wir auch zulassen. Also vor dem Hintergrund, natürlich ist das nicht immer einfach. Da sind auch oftmals, weil es wird schon am Ende wird es oftmals erstmal auf oberen Ebenen entschieden und vielleicht ist nicht jeder sofort glücklich damit. Aber man muss immer auch gucken, aus welchem Hintergrund oder vor welchem Hintergrund findet denn so eine Übernahme statt. Das kann durchaus was Positives sein, auch für das betroffene Unternehmen.
Wenn ich dich richtig verstehe, da entscheidet ihr von Fall zu Fall, also situativ, ob ihr die lange Leine gewährt oder ob ihr sie relativ schnell integriert und einbindet und sagt, das ist unsere Kultur, wir machen
es das. Es ist ganz wichtig, schon während der Geschäftsanbahnung über all diese Themen auch zu sprechen. Das heißt also, für uns ist es wichtig, von Anfang an Transparenz zu zeigen, eine gute Kommunikation zu führen, sodass es eben dann danach keine Überraschung gibt. Mhm. Und vor dem Hintergrund, in der Regel steht das eigentlich schon vor dem Notar fest, wie wir den Weg da gehen werden.
Jetzt ist die Areon ja von einer AG zu einer GmbH gewandelt worden. Seither wird es schwer, konkrete Zahlen zur Bilanz zu bekommen. Mein letzter Eindruck war, das, was noch veröffentlicht wurde, dass es damals noch einen Puffer gab in der Bilanz, eine hohe Liquidität. Heißt das, ihr habt auch aktuell tiefe Taschen, um zuzukaufen?
Naja, es ist ja kein Geheimnis. Wir sind PE geowned und es gibt PE und PE. Wir haben das Glück, dass unsere Investoren sehr daran gelegen ist, dass wir wachsen und dass wir vorankommen in dem, was wir tun. Und ich möchte jetzt nicht tiefe Taschen das Wort verwenden, aber wenn wir sehen, dass wir unsere Geschäftsidee voranbringen durch einen guten Zukauf, dann ist die Chance natürlich ganz gut, dass wir das auch hinkriegen.
Also, man hat durchaus Möglichkeiten, bei euch anzuklopfen und zu sagen, ich empfehle mich, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen als junges Unternehmen?
Ja, aber ich möchte, das ist mir ganz wichtig, ich möchte hier nicht den Eindruck aufkommen lassen, dass wir einfach nur zukaufen wie irre, sondern wir machen das nach sehr, wir gucken uns das wirklich sehr genau vorher an und viele Themen entwickeln wir auch selbst. Mhm. Ich meine, manchmal muss man das Rad nicht neu erfinden und dann sagt man halt, okay, da gibt es jemanden, der bietet sich sogar an und bringt genau das, was wir da brauchen. Es gibt aber andere Bereiche, da ist es auch wichtig, dass wir Punkt 1 selbst die Erfahrung sammeln. Ich denke jetzt gerade an KI, weil ich glaube, man kann auch nur dann KI richtig verstehen, wenn man weiß, in der Tiefe weiß, wie es funktioniert. Und vor dem Hintergrund haben wir da ja jüngst eine große Kampagne, die wir fahren mit AVA, unserer neuen KI-Lösung, die eben selbst entwickelt ist und die wir auch selbst entwickelt ausweiten. Unser Juneo als eines der sehr großen ERPs auch komplett selbst entwickelt. Und auch die zukünftigen Funktionalitäten entwickeln wir selbst. In dem Ökosystem selbst, da erweitern wir uns durchaus auch mal die Zukäufe.
Du hast es gesagt, ihr entscheidet strategisch. Ihr habt also bestenfalls eine Matrix. Wo ist ein Zukauf erforderlich? Wo können wir selber entwickeln und entsprechend steuert ihr euer M&A-Team?
Ja, das hängt ja sehr von ganz vielen Faktoren ab. Ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt habe ich irgendwie eine Funktionalität. Ich überlege, wie lange brauche ich, um die zu entwickeln. 500 Tage, da kann ich einen Preis dran machen, was das kostet. Und kann halt überlegen, wenn ich das Unternehmen kaufe, welches dann auch das möchte und das auch in ein Unternehmen bei uns reinpasst und so weiter, kann ich auch einen Preis dran machen. Und wenn das halt komplett differiert, dann fällt die Entscheidung natürlich ein bisschen leicht. Manchmal passt es vielleicht auch kulturell nicht. Und dann sagen wir halt, ja, dann beißen wir den sauren Apfel und entwickeln selbst.
Also wenn die Opportunitätskosten höher sind als der Kaufpreis, dann entwickelt ihr lieber selbst.
Genau.
Selbst entwickeln, das hast du schon angedeutet, ist für euch auch die Grundlage zu verstehen, wie Software funktioniert, wie das funktioniert, was ihr dem Kunden anbietet. Wie schaut ihr aktuell auf dieses Thema KI-Lösungen? Tendenz selber entwickeln oder auch gucken, was unterwegs ist?
Also wir folgen ja, ich hatte das eben schon so ein bisschen angedeutet, wir folgen ja dem Prinzip Buy and Build. Also das heißt, ne, also an manchen Stellen kaufen, also jetzt Spanien als Beispiel, da haben wir was gekauft und dadurch den Markteintritt zu bekommen. In Deutschland, wenn wir uns das mal angucken, haben wir jüngst ERP-System im Verwaltermarkt gekauft, dadurch sozusagen ein neues Standbein in Deutschland noch aufgebaut, neben unserem großen der Wohnungswirtschaft, also das Social Housing. Und wenn man dann nochmal weitergeht, wenn wir jetzt in das Social Housing gehen und unsere selbstentwickelte Juneo-Lösung angucken, jetzt darauf aber selbst entwickelt ist aufgebaut, ist für uns es wirklich wichtig, das Wachstum so hinzukriegen, dass wir das eben vor allem ja, so tun, dass wir idealerweise nicht nur einfach was dazu kaufen, das ranflanschen und hoffen, dass es klappt, sondern dass wir ganz genau gucken, wie es denn wirklich in das Portfolio reinpasst.
Du hast aber schon mehrmals erwähnt, hilf uns doch mal konkret eine Vorstellung davon zu schaffen, was AVA so besonders und neu macht.
Ja, wenn man sich heute anguckt, ganz viele reden über KI, das ist irgendwie alles ganz wichtig und wenn man dann mal ein bisschen tiefer guckt, naja, viele nutzen das so ein bisschen, um Texte zusammenzufassen oder vielleicht noch das eine oder andere. Und was wir jetzt gemacht haben, ist tatsächlich industriespezifisch eine Lösung anzubieten. Und industriespezifisch ist dabei das wichtige Wort. Das heißt, ich kann AVA nach dem Wetter fragen, werde keine Antwort bekommen. Wenn es aber darum geht, meinen Postkorb mal durchsehen zu lassen von der KI, dann kann die KI entscheiden, was habe ich hier? Habe ich hier eine Schadensmeldung? Habe ich hier eine Rechnung? Habe ich hier eine Mieterhöhungsverweigerung? Oder was habe ich hier? Die KI kann diesen Postkorb durcharbeiten und kann entsprechend das Dokument, was gerade sich angeguckt wird, zur nächsten KI weitergeben, um es zu verarbeiten. Und so kann man sogar ein Aktivitätenmanagement komplett autark auslösen. Ob die Branche bereit dafür ist und das auch wirklich will, jetzt so schnell, das sei mal dahingestellt, aber die Unterstützung ist in dieser Branche wahnsinnig wichtig. Das erkennt auch jeder. Der Hype oder die Lust darauf ist wirklich groß. Wir sehen das an Resonanz, was wir bekommen. Und vor dem Hintergrund ist das, glaube ich, wirklich der Next Level. Gucken wir uns diese Branche an. Wir haben ein wirkliches Thema heute, junge Leute zu finden, die Lust haben, repetitive Aufgaben permanent zu machen. Wann finden Sie jemanden, der das machen will? Also meine Tochter tut sich zumindest mal schwer damit, das kann ich zugeben. Ja, wobei Müll rausbringen auch eine repetitive Aufgabe ist, wollen wir mal nicht übertreiben. Aber Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, ich glaube, es ist schwierig, heute junge Leute dafür zu begeistern, zum Beispiel jeden Tag irgendeinen Ausschnitt aus der Betriebskostenabrechnung zu tun, die KI wahnsinnig gut übernehmen kann. Und das ist genau unser Ansatz, dass wir halt eben sehen, dass wenn wir in der Zukunft Schwierigkeiten bekommen, gewisse Arbeiten noch besetzen zu können, das eben durch KI lösen.
Wir machen das nochmal konkret. Ich bin ein mittelgroßes Wohnungsunternehmen, habe ein Service Center in Erfurt, in Weimar und in Jena. Und da kommt der Mieter und sagt, Wasserhahn tropft oder er schreibt eine E-Mail. Ja. Und dann erkennt euer System, es ist eine Schadensmeldung.
Ja. Jetzt tun wir mal so, er schreibt sogar eine 3 Seiten lange E-Mail, ja, weil er irgendwie sauer ist, weil irgendwas anderes auch nicht gut läuft und schreibt sich da ordentlich was zusammen, aber in Wirklichkeit will er sagen, der Wasserhahn tropft und ich muss den mal irgendwie hinbekommen. Dann liest die KI das und kann daraus die Aktivität anstoßen und den Auftrag zur Reparatur lostreten und parallel eine Zusammenfassung aus der Mail oder aus dem Brief machen und auch noch eine Temperatur dran schreiben. Wie aufgeregt ist der Mieter? Mhm. Ja, und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, wir haben jüngsten Zukauf in UK gemacht. Die Lösung heißt Aiden. eine wirklich coole Geschichte. Was passiert da? Der Mieter kann, jetzt machen wir ein bisschen was Komplexeres als der Wasserhahn, nämlich der Kessel heizt irgendwie nicht. Dann kann er ein Foto von dem Kessel machen, kann beschreiben, was da nicht in Ordnung ist. Und die KI sagt sofort, das ist der und der Kessel. Die Wahrscheinlichkeit, dass das und das nicht in Ordnung ist, relativ hoch. Du brauchst folgendes Material, schreibt die Materialnummern schon dabei und so weiter. Und das heißt, der Handwerker fährt dahin und nicht, wie es doch häufig so ist, der kommt das erste Mal an, sagt, aha, das ist der, ja, das habe ich gerade nicht dabei, ich komme nochmal wieder. Sondern er kommt wirklich gut vorbereitet schon dahin. Das ist eine Kosteneffizienz, die gerade in großen Wohnungsunternehmen, aber auch in kleinen, eine große Rolle spielt.
Ich müsste doch eigentlich als Wohnungsunternehmen doch schon wissen, dass ich in der Liegenschaft Schillerstraße 13 einen Fissmann-Kessel habe und der ist Baujahr 2013 und dann habe ich die Spezifikation dazu. Also ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als Hexenwerk begreifen.
Ja, Sie müssen aus der Theorie. Ja, in der Theorie mag das so sein, aber beim Fissmann-Kessel ist dann vielleicht so, dass der ein oder andere Schaden häufiger auftritt, aber besser ist es, man guckt einmal drauf und folgt der Beschreibung und erkennt, nee, ist ein anderer Schaden. Also natürlich passt das auch nicht immer zu 100%, aber ich glaube tatsächlich, dass es vorangeht. Wir haben eine weitere Lösung, Via Data heißt die in Holland. Da geht es viel mehr darum, dass wir für den Handwerker eine Planung machen. Das heißt also, in meinem Bestand habe ich mehrere Schadensfälle und ich mache eine Planung für den Handwerker, wann er wo mit welchen Materialien auftauchen muss, um das zu reparieren.
Und die Planung ist auch dadurch gesteuert, dass der eine Mieter eine hohe Temperatur in seiner Meldung hatte und der
das
andere sagt...
Nein, das machen wir Stand heute noch nicht. Okay. Aber das ist theoretisch möglich, genau. Also da kann ich mal ein Beispiel geben, ja. Das ist wirklich ganz spannend. Und zwar, wir waren bei einem Kunden, wir sind in der Lage, den Mietspiegel automatisiert einzulesen. Das ist immer muss man zwar nicht oft machen, alle 2-3 Jahre, aber man muss es halt machen und das ist relativ aufwendig. Und wir sind heute in der Lage, den Mietspiegel so einzulesen. Und da waren wir bei einem Kunden, hat er gesagt, jetzt haben wir ja den neuen eingelesen, der alte ist schon drin, können wir den denn jetzt vergleichen? Wussten wir nicht. Haben gesagt, probieren wir es mal aus. Und siehe da, der vergleicht den. Alle Merkmale wurden einmal gegenübergestellt. Also das ist schon wirklich spannend. Und wenn man sich jetzt nochmal, wenn man sagt, man hat eine gute Datenbasis, auch über seine Objekte, dann könnte man rein theoretisch mit dem Mietspiegel im System, könnte man rein theoretisch das Mieterhöhungspotenzial mal darstellen. Ja, auf verschiedenen Ebenen. Also da kommen ganz neue Ideen zustande, die wir in Teilen heute noch nicht mal sehen. Und das ist das, was es, glaube ich, so spannend macht.
Die Ideen, die entwickelt ihr selbst oder lasst euch inspirieren durch das, was im Markt gerade unterwegs ist.
Genau.
Und die gute Idee, die nehmen wir jetzt mal mit rein.
Mhm. Genau.
Also ihr seid auf dem Weg dahin zu sagen, liebes Wohnungsunternehmen, dein ERP, was du bei uns beziehst, kann demnächst auch Mietpotenzial optimieren?
Ich glaube, dass das Wohnungsunternehmen, das ist nicht die Idee der, wie soll ich sagen, also also gerade unsere Genossenschaften, denen ist es
denen liegt nicht
so
nah.
Wichtig, den letzten Cent Euro irgendwie da, genau, sondern es geht eher darum, wie schaffe ich es, meine Mieter bei Laune zu halten, glücklich zu stimmen und ein vernünftiges und gleichzeitig auch meine Mitarbeiter in einem guten Gefühl zu haben. Und das schaffen wir dadurch, dass wir auch die Mieterkommunikation durch KI verbessern können, deutlich verbessern können. Und das Gleiche ist eben, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir Prozesse, die einfach nur zeitaufwendig sind, aber keinen Spaß machen, dass wir die halt auf KI verlagern.
Wir hatten es im Vorgespräch auch, dass die Wohnungswirtschaft am Ende des Tages ja ein Geschäft ist, das sehr nah an den Grundbedürfnissen des Menschen ist.
Wohnen. Absolut.
Und jetzt hast du gesagt, unsere KI kann dann auch in die Mieterkommunikation. Merkt der Mieter oder die Mieterin das nicht, dass sie da von einer Maschine bedient wird, statt von einem Service-Mitarbeiter im Service-Center?
Doch, merkt das. Aber jetzt nehmen wir mal, jetzt gucken wir uns mal die Situation der vermieteten Wohnung an. Ich meine, wir haben oft die Situation, dass zum Beispiel jemand kein Deutsch spricht. Und die Voicebots, die wir heute schon im Einsatz haben, sind in der Lage, verschiedene Sprachen zu sprechen. Schreiben es aber auf Deutsch in das CRM, also in das System. Das ist eine Riesenhilfe. Ansonsten versucht er irgendwie, sich da klar zu machen. Und das ist nicht immer so ganz einfach. Also ich glaube, wir holen damit viele Leute ab. Ja, ältere Leute, glaube ich, also deutlich ältere Leute, glaube ich, freuen sich, wenn sie dann auch einen menschlichen Kontakt haben, gar keine Frage. Vielleicht ist die Mischung daraus der richtige Weg, aber ich glaube auch, und vielleicht ein kleiner Funfact, wir stellen fest, dass wir, selbst wenn wir eine KI haben, die das Gespräch entgegennimmt oder die E-Mail entgegennimmt oder sowas, gerade bei den Telefonanrufen stellen wir fest, dass trotzdem in den Kernwerktagszeiten angerufen wird. Also das finde ich irgendwie, das zeigt, dass wir als Menschen doch sehr Gewohnheitstiere sind. Also rein theoretisch könnten Sie auch sonntags abends anrufen, wenn Sie feststellen, dass Ihr Wasser antropft.
Ja. Ja, und erwarten dann nicht, dass da jemand abnimmt. Deswegen genau. Rufen Sie dann doch Montag ab 9 an.
Genau.
Ja. Weil Sie immer noch die Erwartung haben, dass dann auch ein Mensch da ist.
Ja, obwohl schon einige seit langer Zeit mit Voicebots arbeiten. Und trotzdem passiert es noch. Also die Veränderung braucht seine Zeit.
Wie ist die Stimmung bei den Unternehmen, die jetzt Voicebots einsetzen? Merken die, dass das die Mieterinnen und Mieter gleich freundlich, gleich positiv sind?
Das ist schwer zu sagen.
Ihr nicht auslesen?
Nein, okay. Wir sind da noch am Anfang, was das angeht. Also ne, ich glaube natürlich, wenn ich mir früher diese Telefonautomaten angeguckt habe, da habe ich selbst die Krise gekriegt. Ich nehme das beste Beispiel, das Internet funktioniert nicht und man ruft bei der Telekom an und wird dann erst durch so einen Entscheidungsbaum geleitet. Ja. Da ist man schon aggressiv, bevor man überhaupt mit der ersten Person spricht. Und genau da müssen wir weg. Wir müssen dahin, dass das eine flüssige Unterhaltung wird. Und ich kann sagen, wenn ich da anrufe, auch feststelle, dass es ein Voicebot ist, ich aber merke, der nimmt meine Themen auf, dann bin ich happy. Ja. Und das ist halt, Direktionszeit ist halt wichtig. Sich nicht zu melden, ist halt immer schwierig.
KI wird ja in der Branche als Gamechanger wahrgenommen, bezogen auf euer Geschäft. Was hat die KI bislang bei euch verändert?
Wir brauchen da zwei Blickwinkel. Also wir haben ja, also intern sind wir wie jedes andere Unternehmen auch, haben auch unsere Dinge, wo wir sagen, boah, kann man das nicht irgendwie mal ein bisschen vereinfachen? Oder kann man das nicht, sind das Arbeiten, die wir wirklich alle noch selbst machen müssen? Aber fangen wir mal extern an. Ich habe ja eben schon ein paar Use Cases mal so erwähnt, die wir da machen. Und in der Zukunft ist für mich zumindest der Anspruch der, dass wir haben ja ein paar große wiederkehrende Aufgaben, dass wir die komplett in den Griff kriegen. Ja, und dazu gehört sicherlich auch an irgendeiner Stelle mal die Betriebskostenabrechnung. Da werden mehrere Daten unternehmensweit zusammengeführt und das hilft. Mieterkommunikation weiterhin ein ganz wichtiges Thema, aber auch die Handwerkerkommunikation werden wir weiter vorantreiben. Also das sind so Themen, wo ich echt sage, da wird sich in der Zukunft in der Immobilienbranche viel ändern. Und bei uns selbst haben wir zwei Sachen. Das eine ist, dass wir aus verschiedenen Systemen Daten zusammenführen können mit der KI. Das heißt, dass meine 360-Grad-Sicht auf unsere Kunden sich deutlich verbessert. Das ist sicherlich das eine Thema.
Ihr versteht dann Kunden besser. Das ist ja, das Ergebnis.
Genau. Und dann gehe ich mal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt jüngst das Ideenportal eröffnet, wo Kunden reinschreiben können, wo sie sehen, was eine Verbesserung wäre, was sie tun könnten. Das zu clustern ist eine komplexe Aufgabe bei der Anzahl der Kunden, die wir haben, weil da natürlich sehr viel reinkommt. Und dafür nutzen wir inzwischen auch KI, die halt anfängt und sagt, alles klar, ich gucke mir diese Fälle an und cluster sie für euch. Und das ist ganz, ganz wichtig, um dann natürlich zu entscheiden, das hier ist ein Fall, den müssen wir mit in den Standard aufnehmen. Das ist vielleicht einer, da schreiben wir jetzt das Einzelunternehmen an und sagen, da finden wir jetzt nicht die Allgemeinheit für, deshalb machen wir es nicht.
Also ich gehe da gerne nochmal drauf ein, ihr habt das Ideenportal, da kommen, ich sag mal, im Monat 7, 8 Ideen rein.
Ja, vielleicht ein paar mehr.
Genau. Also und von den 70 Ideen, die da im Monat reinkommen, merkt ihr, es ist 35 Mal, baut uns doch ein Bot, der automatisch den Gärtner bestellt, damit die Rosen geschnitten werden.
So ungefähr.
Und das kommt 34 Mal von kleinen Wohnungsunternehmen, die bis 800 Einheiten haben.
Ja.
Und dann sagt ihr, okay, von denen haben wir 3% als Kunden, lohnt sich nicht zu entwickeln. Oder aber ich sage, das ist so ein wichtiger Case für die, da binden wir die rüber, dass wenn wir das haben, sind wir ganz weit vorne, das entwickeln wir jetzt.
Man muss so ein bisschen unterscheiden. Wir haben, ich nehme jetzt wieder die Sigma und Vodes, also die Vodes-Welt, weil an der kann man das so ganz, ganz gut darstellen.
Vodes-Welt ist eines eurer Produkte?
Genau, das ist das Juneo. Mhm. Wir haben in Sigma, das ist der Vorgänger, Juneo ist die neue Plattform, wir haben da 1080 Kunden. Mhm. Aber wir haben 3,5 Millionen Wohneinheiten. So, jetzt kann ich natürlich sagen, interessieren mich die 34 Kunden, die zusammen vielleicht mal gerade nur, weiß ich nicht, 30.000 Wohneinheiten haben. Ich glaube, man muss das Verhältnis setzen. Ja, natürlich ist es so, dass ein großer Kunde mit vielen Wohneinheiten natürlich auch schon eine höhere Schlagkraft hat und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle andere Ansprüche hat. Und das berücksichtigen wir natürlich. Aber unser Durchschnittskunde hat 3.000 Wohneinheiten. Und wenn da 30 Kunden sind mit 800 Wohneinheiten, dann hören wir dazu. Das heißt, also, da macht es dann auch die Anzahl der Kunden. Ja, also das ist eine Mischung daraus.
Kommen wir langsam zum Ende, Oliver. Und noch zwei Fragen. Was war für dich persönlich dein Aha-Moment, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht?
Ja, auch da zwei Seiten. Extern, wir haben die KI-Expedition gemacht. Da haben wir unseren Kunden KI-nahbar gemacht. Wir haben einfach mal Dinge gezeigt, die mit KI möglich sind, zum Selbstanfassen, zum Selbstausprobieren und haben da auch schon Ideen aufgenommen, was wir tun können. Da war große Begeisterung. Wir haben gemerkt, wir treffen den Nerv der Zeit. Das ist wirklich das Thema. Und haben dann auf unserem Summit, das hat im Mai stattgefunden, haben wir bereits ein erstes Set an KI-Lösungen gehabt, haben die vorgestellt und haben gesagt, wer möchte mit uns jetzt in den Controlled Release für dieses Thema, also wirklich in die Vorbereitung zur Auslieferung. Und da haben sich, wir wollten 10 Plätze vergeben, da haben sich 30 gemeldet. Das hat uns wirklich gezeigt, wir sind auf dem richtigen Weg.
Super.
Und zum Forum im September haben wir es dann verkaufsfertig ausgerollt. Und bereits heute, und der September ist noch nicht so lange vorbei, haben wir jetzt schon, ich glaube, insgesamt 30 Kunden, die auf dem Weg sind, das in den Einsatz zu bringen. Also das ist tatsächlich wirklich eine Erfolgsstory und ich glaube, das ist dem Inhalt geschuldet. Intern haben wir, also wieder unsere eigene Sicht, wir haben gruppenweiten AI Day, also einen KI-Tag gemacht, wo wir auf der einen Seite vorgestellt haben, damit auch unsere Mitarbeiter sehen, was wir da alles tun, haben vorgestellt, zu was wir inzwischen schon fähig sind und haben dann am Nachmittag auf Länderebene Workshops gemacht und gefragt, was wünscht ihr euch, was wäre am liebsten und dabei wirklich losgelöst von dem, was möglich ist, sondern einfach nur, worauf habt ihr keinen Bock mehr? Was kann man anders machen? Oder was findet ihr, wäre auch die nächste Moonshot-Idee? Und da kamen tolle Ideen raus. Und auch da die Teilnahme, also die Lust darauf, die war wirklich spürbar. Und deshalb glaube ich, das ist ein Thema, das ist gekommen, um zu bleiben.
Zum Schluss eine Frage mit Perspektive. Wenn du heute eine mutige strategische Entscheidung für die nächsten Jahre treffen müsstest. Welche ist das?
Naja, also haben wir gerade gemacht, indem wir noch weit, bevor andere vielleicht intensiv darüber nachgedacht
haben. Ich komme nochmal darauf zurück. Wenn du eine mutige strategische Entscheidung triffst. Also nicht wir, sondern ich spreche hier mit Oliver Luttmann.
Ja.
Wenn Oliver eine mutige strategische Entscheidung treffen muss, welche ist das?
Ja, ich würde, glaube ich, hingehen. Nee, es ist für mich eigentlich klar, es gibt eine große Sache, ich möchte sie jetzt noch nicht erwähnen, aber die will ich komplett automatisiert haben bis Mitte nächsten Jahres.